Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören die deutschsprachige Sendung aus Warschau. Ich bin Joachim Ciecierski. Dzień dobry. In Polen erleben wir derzeit ein politisches Erdbeben. Nach dem knappen Sieg des konservativen Kandidaten Karol Nawrocki bei der Präsidentschaftswahl gerät die Mitte-Links-Koalition erheblich ins Wanken. Premierminister Tusk spricht von einer Vertrauensfrage für seine Regierung. Die Opposition fordert deren Auflösung und bringt den Vorschlag einer technischen Regierung ins Spiel. Zerfällt die proeuropäische Koalition nur 1,5 Jahre nach ihrem Amtsantritt vor unseren Augen? Dazu mehr jetzt. Der neu gewählte polnische Präsident Karol Nawrocki hat seinem unterlegenen Herausforderer Rafał Trzaskowski für den fairen Wahlkampf gedankt und angekündigt, ein Präsident aller Polinnen und Polen sein zu wollen. Sie können sicher sein, immer zuerst Polen, zuerst die Polen, erklärte Nawrocki am Montag auf der Plattform X. Auch Trzaskowski bedankte sich am Montag in den sozialen Medien bei seinen Wählerinnen und Wählern. Ich habe dafür gekämpft, dass wir gemeinsam ein starkes, sicheres, ehrliches und empathisches Polen aufbauen, ein modernes Polen, in dem alle ihre Ziele und Träume verwirklichen können, schrieb Trzaskowski auf der Plattform X. Polens Premierminister Donald Tusk will sich in der kommenden Woche im Parlament einem Vertrauensvotum stellen. Wie Sejm-Marschall Szymon Hołownia am Dienstag mitteilte, soll die Abstimmung am Dienstag, dem 10. Juni, stattfinden. In einer Rede am Montag hatte Tusk angekündigt, den Antrag zu stellen. Ich möchte, dass alle, auch unsere Gegner im In- und Ausland, sehen, dass wir bereit für diese Situation sind, dass wir die Ernsthaftigkeit des Augenblicks verstehen, aber dass wir keinen Schritt zurückweichen werden, betonte Tusk. Der polnische Präsident Andrzej Duda geht davon aus, dass sein designierter Nachfolger seine ablehnende Haltung gegenüber einem NATO- und EU-Beitritt der Ukraine überdenken könnte. Die Perspektive ändere sich mit dem Amt, sagte Duda am Montag während seines Besuchs in Litauen. Ich habe eine andere Sicht auf diese Fragen. Sie ergibt sich unter anderem aus meiner fast 10-jährigen Erfahrung als Präsident, sagte Duda in einem Interview mit dem litauischen Fernsehsender LRT. Der Blickwinkel hängt vom Sitzplatz ab. Aus dem Präsidentensessel sieht die Welt ein wenig anders aus, betonte der polnische Staatspräsident. Hintergrund ist die kritische Haltung Nawrockis zur Aufnahme der Ukraine in NATO und EU, die im Wahlkampf deutlich geworden war. Duda kündigte an, genau über dieses Thema mit seinem Nachfolger sprechen zu wollen. Trotz inhaltlicher Unterschiede äußerte sich Duda grundsätzlich positiv zur bevorstehenden Präsidentschaft Nawrockis. Nach dem knappen Wahlsieg von Karol Nawrocki bei der Präsidentschaftswahl haben zahlreiche internationale Politiker dem konservativen Kandidaten gratuliert. Auch der US-Außenminister Marco Rubio zählte zu den Ersten, die dem neuen Präsidenten ihre Unterstützung zusagten. Rubio betonte die strategische Bedeutung der Partnerschaft zwischen Polen und den USA. Die Vereinigten Staaten und Polen werden gemeinsam das ehrgeizigste Bündnis unserer Geschichte in den Bereichen Verteidigung, Energie und Handel aufbauen, kündigte der republikanische Politiker an. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit Adam Denison und den aktuellen Pressekommentaren. Im Mittelpunkt stehen natürlich die Präsidentschaftswahlen.
Weniger Überraschung als Enttäuschung, das sei seine erste Reaktion nach der Bekanntgabe der Ergebnisse der Präsidentschaftswahl gewesen, sagt der Soziologe Professor Andrzej Richard im Interview für die linksliberale Gazeta Wyborcza. Er habe zwar gehofft, dass es vielleicht klappen würde, doch rückblickend sei das Ergebnis eigentlich vorhersehbar gewesen. So der Experte, wenn auf der einen Seite ein Mensch steht, der ein funktionierendes Team und eine klare Botschaft hat, so der Soziologe, und auf der anderen ein Mensch, der von leicht beleidigten Kollegen umgeben ist, dann ist das Ergebnis ebenso, wie es ist. Wenn einer eine klare Vision habe, auch wenn man sich nicht damit einverstanden erkläre, und der andere sich hauptsächlich auf persönliche Mängel des Kontrahenten konzentriere, dann sei das Ergebnis vorhersehbar. Besonders kritisch sieht Richard, dass Trzaskowski Angst hatte, die Verbindung zu jenen aufrechtzuerhalten, die der Koalition 2023 den Sieg gaben und meandrierte. Nawrocki hingegen habe Dinge gesagt, über die vielleicht ein Teil von uns nachdenkt, aber sich fürchten würde, sie auszusprechen. Zudem hätten Trzaskowski auch die schlechten Umfragewerte der Regierung belastet. Auf den Einwand, dass Nawrocki doch durch seine eigene Vergangenheit belastet sei, antwortet der Professor: ja, aber man kann nicht nur über seine Vergangenheit sprechen, denn dann kommt heraus, was herausgekommen ist. Es zeige sich, dass für die Menschen weniger wichtig sei, was er getan habe, als was Nawrocki über die Zukunft zu sagen habe. Zur niedrigeren Wahlbeteiligung in den Großstädten bemerkt Richard, das Elektorat, das der derzeit regierenden Koalition den Sieg gab, wurde nicht ausreichend mobilisiert, ja sogar demobilisiert. Nun warte auf innenpolitischer Ebene eine große Herausforderung auf die regierende Koalition. Werde sie der Dekonsolidierung erliegen oder gelinge es weiterhin in der bestehenden Konstellation zu regieren? Die Antwort sei keineswegs sicher. International prognostiziert Richard eine mögliche Trumpisierung der polnischen Außenpolitik. Es werde weniger nett für die Ukraine in Polen werden. Auch die Unterstützung für Sanktionen gegen Russland könnte sinken. Es sei ein großer Markt für Geschäfte. Die Wahl Nawrockis zeige zudem, dass wir zu sehr darauf konzentriert sind, was wir selbst und unsere Blasen denken. Wir können die andere Blase nicht erreichen, so Richard. Es wäre sehr wünschenswert, besser mit jenem Teil der Gesellschaft zu kommunizieren, der die fundamentale Bedeutung dieser Wahlen nicht erkannt hat. Mit jenem Teil, der keine ausreichende, um es brutal zu sagen, Gratifikation dafür sieht, ein wesentlicher Teil des Westens zu sein, sowohl mental als auch strukturell. Auf die Frage, ob die Demokraten verloren haben, weil sie nicht gewinnen können, entgegnet Richard lapidar: so sieht es aus. Eine wichtige Ursache für die Niederlage des Warschauer Stadtpräsidenten sei die fehlende Bodenarbeit in den Landkreisen, schreibt indes das Boulevardblatt Super Express. Wie das Blatt erinnert, habe Trzaskowski in mehreren Landkreisen, in denen er 2020 noch gegen Andrzej Duda gewonnen hatte, diesmal weniger Stimmen erhalten als Nawrocki. Als Beispiel führt das Blatt den Kreis Braniewo in der Wojewodschaft Ermland-Masuren an, wo Trzaskowski von 51% 2020 auf 49% 2025 Zustimmung fiel. Insgesamt hätten sich 7% der einstigen Wähler der Bürgerkoalition der PiS zugewandt. Es sei eine Niederlage mit Ansage gewesen, sagt der Unternehmer und Sozialaktivist aus Braniewo, Richard Doda, der eigentlich für Trzaskowski geworben hatte. Um hier zu gewinnen, muss man über ein Lagerfeuer springen, 50 Gramm Wodka trinken und alte Weiber abküssen. Die Politiker der Bürgerkoalition haben sich einen Dreck um uns geschert. Niemand ist gekommen, nicht einmal um Pfannkuchen zu verteilen, so Doda. Geht es nach dem Unternehmer, habe die regierende Bürgerkoalition kleine Ortschaften in Nordpolen sowie junge Menschen und Soldaten vernachlässigt. Gruppen, deren gesellschaftliche Bedeutung seit der Grenzkrise zu Belarus und dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 stark gestiegen sei. Während Vertreter der Rechtsparteien Braniewo besucht hätten, ein Treffen mit Sławomir Mentzen vor der Kathedrale habe laut Doda unzählige Menschen angezogen, die PiS habe der Politiker Jacek Sasin vor Ort repräsentiert, sei die Regierungsseite der Ortschaft ferngeblieben. Auch laut Soziologen habe die Führung der Bürgerplattform zu wenig Bodenarbeit geleistet und die Wähler in den Regionen seien eben wechselhaft. Sie stimmten für Mentzen, davor für Hołownia und noch früher für die PO, über die sie sich später beschwerten. Dann wieder für die PiS. So suchen die Menschen jahrelang nach diesem Wohlstand. Manche glauben, dass dieser Wohlstand mit einem Fingerschnippen sofort eintreten wird, zitiert Super Express einen Dorfvorsteher aus den Bierstadebergen. Die Präsidentschaft von Nawrocki könnte eine Schwächung der Börse und der Nationalwährung nach sich ziehen, warnt in seiner Analyse der Publizist der konservativ-liberalen Rzeczpospolita Krzysztof Adam Kowalczyk. Wie der Autor erinnert, habe der Złoty bereits am Montagmorgen nach der Wahl 0,53% gegenüber dem Euro und 0,31% zum Dollar verloren. Der WIG20-Index der Warschauer Börse habe zum Handelsbeginn knapp 2,5% eingebüßt. Der Wahlsieg der Koalition vom 15. Oktober 2023 und die Hoffnung auf eine rationalere Wirtschaftspolitik als unter der PiS, fährt der Autor fort, hätten die Kurse zuvor massiv angetrieben. Durch die Aussicht auf eine PiS-Rückkehr 2027 könnten diese Gewinne wieder schwinden. Denn obwohl in Polen die Regierung die Wirtschafts- und Außenpolitik bestimme, Könne der Präsident mit seinem Vetorecht diese Pläne effektiv blockieren, Nawrocki im Großen Palast, bedeute weitere Probleme bei der Verabschiedung wichtiger Reformgesetze, beginnend mit den für die Tusk-Region wichtigen Deregulierungsgesetzen. Es drohe ein Teufelskreis. Angesichts steigender wirtschaftlicher Unsicherheit würden große polnische Unternehmen verstärkt im Ausland statt im Inland investieren. Dies schwäche wiederum den Investitionsmotor des Bruttoinlandsprodukts Wachstums. Sollte Nawrocki der PiS 2027 zur Rückkehr an die Macht verhelfen, drohe schließlich auch eine Wiederholung des Streits mit Brüssel und ein erneutes Einfrieren von EU-Mitteln. Dies würde öffentliche Investitionen reduzieren und das Wirtschaftswachstum stark bremsen. Resigniert schließt Kowalczyk alle Appelle von Ökonomen an die Politik um Vernunft, sei wirkungslos. Man könne nicht gleichzeitig schwedische, hohe Ausgaben und irische, niedrige Steuern haben. Die Staatsverschuldung werde die Verfassungsgrenze von 60% des Bruttoinlandsprodukts durchbrechen. Die Lektion aus dem Bankrott unseres Landes in den 70er und 80er Jahren ist vergessen, meint Krzysztof Adam Kowalczyk in der Rzeczpospolita. Soweit die Presseschau.
Danke, Adam. Die politischen Kontakte zwischen der Volksrepublik Polen und der Bundesrepublik Deutschland sind inzwischen ausführlich beschrieben worden. Im Gegensatz zu den gesellschaftlichen Beziehungen. Diese Lücke füllt das Buch des polnischen Historikers und Kulturwissenschaftlers Dr. Dominik Pik, der die Formen und die Intensität der nicht-politischen Kontakte ausführlich beschrieben hat. Mit dem Autor sprach Kuba Kuklar.
Unser Gast ist Dr. Dominik Pik, Kulturwissenschaftler, Historiker, Autor des Buches Über den eisernen Vorhang hinweg, über die gesellschaftlichen Kontakte zwischen der Volksrepublik Polen, den Bürgern der Volksrepublik Polen und der Bundesrepublik Deutschland in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Guten Tag.
Guten Tag.
Ihr Buch befasst sich mit den gesellschaftlichen Kontakten in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Davor, in den ersten Nachkriegsjahren, gab es eigentlich keine Kontakte zwischen der Volksrepublik und der Bundesrepublik Deutschland. Es herrschte aus polnischer Sicht eine sehr konfrontative Rhetorik. Wann hat sich ein politischer Wandel vollbracht und was hat ihn ermöglicht?
Es stimmt nicht ganz, dass es ja keine Kontakte gab. Es gab schon vorher Kontakte, natürlich weniger. Es gab wichtige Schritte der Versöhnung, würde ich sagen. Also zum Beispiel die Memorandum aus Tübingen von der Kreisen der Protestanten in Deutschland. Aber eigentlich das Wichtigste war das Jahr 1970 und der Warschauer Vertrag, der zwischen Willy Brandt und Vaclav Gomułka unterzeichnet wurde. Und es hat eröffnet die Möglichkeiten für weitere Kontakte, sowohl auf politischen Ebene als auch für die gesellschaftlichen Kontakte. Obwohl man musste für die Entwicklung der gesellschaftlichen Kontakte, also der Kontakte zwischen normalen Bürgern, erstmal bis zum Jahr 1973 warten, also bis zur Ratifizierung des Vertrages. Also diese politische Zäsur ist hier ein bisschen anders als die Zäsur der gesellschaftlichen Kontakte.
Kann man aber sagen, dass die gesellschaftlichen Kontakte eine Folge der politischen Neuorientierung beider Länder waren?
Sicherlich ja. Also ohne Verständigung zwischen den Politikern war es nicht möglich, die Kontakte zwischen den Bürgern zu entwickeln. Und es geht nicht nur um die Kontakte, aber auch, also nicht nur um die Kontakte zwischen Einzelpersonen, sondern auch um normale Zusammenarbeit der Institutionen, Universitäten, Schulen, Kulturinstituten und so weiter.
Die Bundesrepublik Deutschland wollte einen Dialog auf allen möglichen Ebenen aufnehmen. Wie reagierte die Führung der Kommunistischen Partei in Polen auf die Dialogbereitschaft der Deutschen, auf die Dialogbereitschaft der Bundesrepublik Deutschland?
Ja, also erstens glaube ich, dass die polnische Führung hat es nicht ganz bemerkt, dass die Außenpolitik, also die Polenpolitik der Bonner Republik war, auf so verschiedenen Ebenen geführt. Die haben das nicht als eine einzige Politik gesehen. Ein Problem war auch, dass auf der polnischen Seite natürlich ein gewisser Chaos herrschte. Also es gab nicht immer gute Kontakte zwischen einzelnen Ministerien. Und hier war die polnische Antwort auf diese deutsche Bereitschaft unterschiedlich. Also einerseits wollte man diesen Dialog führen, vor allem aus ökonomischen Gründen. Man wollte Kredite sichern, man wollte Investitionen in Polen haben. Natürlich wollte man auch die Frage der Entschädigungen klären. Das hieß damals natürlich auch mehr Geld für die polnische Seite. Die gesellschaftlichen Kontakte waren für die polnische Regierung eher als eine Karte gehalten, wo man immer sagte, naja, wir erlauben das jetzt nicht, aber vielleicht, wenn die Deutschen irgendwie in den wirtschaftlichen Fragen uns was anbieten, dann werden wir auch in anderen Bereichen auch bereit sein, gewisse Liberalisierung der Kontakte zu ermöglichen. Und so funktionierte es tatsächlich. Diese gesellschaftlichen Kontakte waren immer für die polnische Politik eine Karte, die man zusammen mit anderen Themen gespielt hat.
Wie wichtig war für die gesellschaftlichen Kontakte die Liberalisierung des Reiseverkehrs in der damaligen Zeit?
Ja, das war natürlich das Wichtigste. Also ohne Reiseverkehr konnte keine Rede sein über die Entwicklung von mehr komplizierten Formen von Kontakten zwischen den Universitäten oder gemeinsamen Veranstaltungen und so weiter. Man sieht allerdings, dass in den 70er Jahren wurde der Verkehr mit der Bundesrepublik liberalisiert, aber auch mit anderen westlichen Ländern. Und man sieht, dass die Zahl der Reisenden sehr schnell steigt. Es ist aber immer weniger als in den 80er Jahren. Und es ist ja erstaunlich, dass zum Beispiel im Jahr 1982, also das war das erste Jahr des Kriegszustandes, konnten immerhin mehr als 100.000 Polen in die Bundesrepublik reisen, was in den 70er Jahren nur am Ende sozusagen der Dekade möglich war. Also am Anfang der Dekade, zum Beispiel Jahr 1974, da waren deutlich weniger Leute, die dann in die Bundesrepublik reisen wollten. Also die eigentliche Liberalisierung, da sind ja mehr die 80er Jahren, das ist auch im Zusammenhang mit Solidarność zu sehen. Und der Kriegszustand hat das nicht besonders stark beeinflusst. Tatsächlich sehen wir, dass das in dem Jahr 82 weniger Reiseverkehr ist als in den 2 Jahren zuvor. Aber im Grunde genommen, der Unterschied war nie so riesig. Und das ist ja auch ein bisschen erstaunlich, wenn man diese Dateien jetzt sieht.
Wenn Sie von gesellschaftlichen Kontakten sprechen oder schreiben, was meinen Sie konkret, welche Milieus haben sich an dem Kulturtransfer zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Volksrepublik Polen beteiligt? Welche waren besonders aktiv?
Ja, also unter gesellschaftlichen Kontakten verstehe ich alle Kontakte der beiden Gesellschaften. Also dazu gehören auch zum Beispiel Kontakte zwischen den Politikern, aber die sind ja natürlich ausgenommen aus meiner Analyse, aus praktischen Gründen. Mir ging es vor allem um die Kontakte von normalen Menschen, die das andere Land besuchen wollten und konnten, sowie um die Kontakte, die man auf Arbeitsebene entwickelt hat, zum Beispiel die Kontakte im Rahmen von verschiedenen Städtepartnerschaften. Schon in den 70er Jahren gab es ja 4 solchen zwischen polnischen und westdeutschen Staaten. Da sind natürlich ja verschiedene Gruppen. Ja, also es geht um alles, was nicht wirtschaftlich ist und was nicht explizit politisch ist. Also die Parteikontakte und so weiter wurden in meinem Buch nicht analysiert, sondern vor allem das, was sozusagen neben diesen beiden Bereichen ist.
Welche Form haben die beiderseitigen Kontakte am öftersten eingenommen? Waren das strikt offizielle Strukturen oder eher informelle Formen von Kontakten?
Und das ist ja natürlich auch unterschiedlich. Also am Anfang waren das war ganz offiziell ein Austausch, zum Beispiel im Rahmen von Städtepartnerschaft. Da reisten die Ärzte oder die Lehrer aus einer Stadt in die andere Stadt. Und so wurden diese formellen Kontakte geknüpft. In der ersten Phase sozusagen diese Kontakte, also sagen wir, das war vor allem die erste Hälfte der 70er Jahre, gab es keine Rede über irgendwelche komplizierten Formen von gemeinsamen Projekten und so weiter. Das war nur Austausch. Danach aber, als Folge von diesem Austausch, entwickeln sich auch zwischenmenschlichen privaten Kontakte. Man hat geschrieben, man hat manchmal telefoniert, man hat sich gegenseitig besucht in den Ferien. Und aus diesen nicht offiziellen Kontakten entstanden dann später auch gemeinsame Projekte, gemeinsame Vorhaben, Veranstaltungen, die man zusammen organisiert hat, oder auch ganz offizielle Kontakte. Es gab ja vor allem im universitären Bereich ganz viele Beispiele, wo die ganze Zusammenarbeit von einer oder anderen Universität eigentlich von einem Austausch zwischen zwei Professoren kommt. Das war auch manchmal möglich, auf diese Art und Weise Kontakte zu knüpfen.
Könnte man also sagen, dass mit der Zeit individuelle Treffen, individuelle Kontakte einen formellen Charakter bekommen haben?
Sie konnten das, natürlich. In vielen Fällen war es ja tatsächlich so. Man sieht natürlich also, die Grenze zwischen informellen und formellen Kontakten ist nicht ganz einfach. Ja, geben wir ein Beispiel, zum Beispiel, wenn eine offizielle Delegation aus Danzig nach Bremen reist und der Stadtpräsident und der Bürgermeister von Bremen treffen sich zusammen, sie reden über verschiedene gemeinsame Projekte, ist es ja natürlich formell, aber dann gehen sie zusammen Bier trinken und dann die Gespräche laufen völlig anders. Also zurzeit ist es hier vielleicht nicht so, wie es ja in den 70er, 80er Jahren war, aber in der Realität der 70er Jahren diese informellen Gespräche, weil manchmal wichtiger als das, was man offiziell besprochen hat.
Was wussten die Polen über die Deutschen und die Deutschen über die Polen am Anfang der 70er Jahre? Das war eine komplizierte Zeit in Europa.
Ja, natürlich ganz wenig. Also die Deutschen aus der Bundesrepublik vor allem wussten ganz wenig über Polen. Es gab natürlich ganz viele Vorurteile, immer ganz starr waren die Landsmannschaften. Man hat immer natürlich an die ehemaligen ostdeutschen Gebieten gedacht, man wollte diese zurückbekommen. Das war so immer eine Frage, die man ja immer diskutiert hat. Und auf polnischer Seite natürlich der Zweite Weltkrieg spielte eine wichtige Rolle. Und man hat die Bundesrepublik vor allem durch die Erfahrungen aus dem Kriegszeit gesehen. Und das natürlich in vielen Fällen machte eine Verständigung unmöglich. Ich glaube aber, dass die aktivsten Akteuren von diesen Kontakten, die konnten immer aus diesem Problem sozusagen rausgehen und dann doch gute Kontakte zu knüpfen. Ich habe ja letztens von meinem Doktorvater Wodimir Borodzi gehört, dass der Professor Markowski, der dann der Leiter von der gemeinsamen deutsch-polnischen Schulbuchkommission war und auch KZ-Insasse, hat nie das Thema Zweiter Weltkrieg in den Gesprächen mit den deutschen Kollegen benutzt. Und hat sein ganzes Leben mit den Deutschen zusammengearbeitet. Und das zeigt die Qualität von dem Mann. Aber das waren ganz wenige Leute, die das schon in den 70er, 80er Jahren konnten. Ja, erstmal die 90er Jahren, das ist die Zeit von der, ja, Verständigung, Versöhnung, wo sich die Politiker dann tatsächlich besser verstanden haben. Naja, heutzutage ist ja, wie sehen wieder ein bisschen Rucker, was das angeht. Aber ich glaube, das ist das letzte Mal, wo das Thema ein zweites Werk eigentlich auftaucht.
Glauben Sie, dass die gesellschaftlichen Kontakte in den 70er und 80er Jahren einen großen Einfluss auf die gegenseitige Wahrnehmung der Deutschen und der Polen gehabt haben?
Ja, es gibt ganz viele Beispiele, also vielleicht nicht Beispiele, sondern sagen wir Erinnerungsorte, an die wir uns erinnern können. Also zum Beispiel Willy Brandt und Kniefall vor dem Mahnmal für die Ghetto-Helden in Warschau. Das ist schon eine Sache, die dann eine wichtige Rolle bis heute spielt in den deutsch-polnischen Beziehungen. Man erinnert sich daran und sicherlich brauchen wir solche positive Beispiele. Auch die Paket-Aktion von der deutschen Seite ist sicherlich hier ein wichtiger Erinnerungsort, auch muss man ja auch sagen. Also man erinnert sich vor allem auf der deutschen Seite an diese ganze Paket-Aktion und die Solidarität mit Polen in den 80er Jahren vor allem. Diese Paket-Aktion hat sich dann schon Ende 70er Jahre angefangen, also die ersten Beispiele haben wir schon an dieser Zeit und dauert eigentlich gut bis in die 90er Jahre. Also das war nicht nur die zwei, drei Jahre des Kriegszustandes, sondern tatsächlich 20 Jahre Hilfe, die man geleistet hat für die polnischen Institutionen und einzelnen Menschen.
Könnte man die Feststellung wagen, dass die damaligen Kontakte, gesellschaftlichen Kontakte, der Kulturtransfer in irgendwelcher Weise zu einer Demokratisierung Polens beigetragen hat?
Also die Kontakte selbst sind noch kein Kulturtransfer an sich. Also Kulturtransfer ist ein bisschen mehr. Also es ist nur, wenn die Leute sich nicht nur treffen, sondern wo eine Gesellschaft das Fremde nimmt und als eigene wahrnimmt. Also transferiert quasi das Wissen in eigene Realitäten. Beispiele haben wir eigentlich nicht aus den 70er, 80er Jahren. Wichtiger waren dann die 90er Jahre, die sind leider in dem Buch nicht beschrieben. In einem neuen Buch, das ja über Danzig und Bremen bald erscheinen wird, habe ich zum Beispiel die Kontakte zwischen den beiden Staaten analysiert. Und dann war es ja ganz klar, dass für die Demokratisierung Polens, für die Entwicklung der municipalen Selbstverwaltung, waren diese Kontakte mit Bremen sehr, sehr wichtig. Aber das sind erstmal die 90er Jahre. Und ich glaube, das, was ja vorher war, das waren eher wichtige Kontakte für die Opposition natürlich. Man hat die Unterstützung bekommen. Man hatte so auch eine Möglichkeit, in die Welt ein bisschen hineinzuschauen und auch eigene, also auch für die politischen Oppositionellen, ja, war diese Möglichkeit, die konnten auch sozusagen in der Bundesrepublik veröffentlichen und dann über die Probleme in Polen berichten. Natürlich, das war wichtig, aber ich würde nie sagen, dass der Kulturtransfer so auf der ersten Stelle war, aber tatsächlich passierte das ja auch.
Etwas später in den 90er Jahren dann, davor gab es das Jahr 1981, die Verhängung des Kriegszustandes in Polen. War das eine Zäsur in den deutsch-polnischen Kontakten oder in den Kontakten zwischen der Volksrepublik und der Bundesrepublik?
Ja und nein. Auf der politischen Ebene sicherlich. Also das ist aber wichtig zu sagen, dass ein Jahr später änderte sich auch die Regierung in der Bundesrepublik und dann war die CDU mit Helmut Kohl als Kanzler nicht mehr so bereit, um mit Polen einen Dialog zu führen. Man wollte das nicht mehr. Also man sah, dass die Ostpolitik eigentlich schon an der Grenze war. Also das war ein gewisser Paradox von der Ostpolitik. Nämlich diese Politik von Willy Brandt und Helmut Schmidt war sehr wichtig für die Demokratisierung Polens, weil sie eine Möglichkeit eröffnet hat, die Kontakte zu bauen, also vor allem diese wirtschaftlichen Kontakte, aber in diesem politischen Bereich hat sie versagt. Und das ist diese Paradox. Für die CDU waren diese gesellschaftlichen Kontakte natürlich immer noch wichtig, also was das angeht. Helmut Kohl hatte die gleiche Politik wie Helmut Schmidt vorher, aber auf dieser politischen Ebene wollte man nicht sprechen. Also nicht zusammenarbeiten, so wie es vorher war. Was aber für die gesellschaftlichen Kontakte wichtig ist, dass gerade in den 80er Jahren waren mehr Sachen möglich, die dann vorher von der polnischen Seite nicht erlaubt waren. Zum Beispiel mehr neue Verträge zwischen Kulturinstituten oder Universitäten und die Städtepartnerschaft auch, weil das war der einzige Bereich, wo die westdeutsche Seite bereit war, um mit Polen einen Dialog zu führen. Also nicht auf diesem politischen Ebene, wie schon vorher gesagt, sondern in diesem gesellschaftlichen Bereich. Und dann wollte man auch in Polen zeigen, dass bei uns ist alles normal. Also dann erlauben wir vielleicht den Leuten ein bisschen mehr Freiheit in den Kontakten mit der Bundesrepublik.
Zum Schluss noch eine Frage. Wieso war Ihrer Ansicht nach die Paketenaktion in den 80er Jahren nicht so wichtig, wie man sie oft heute vorstellt? Darüber schreiben Sie auch.
Ja, also vor allem, ich sehe nicht, dass diese Paketaktion in Polen ein Thema ist. Ich habe ja einmal recherchiert, die zwei große polnische Zeitungen, Rzeczpospolita und Gazeta Wyborcza, also die Internetarchiv von diesen zwei großen Zeitungen, und da gab es so gut wie nichts über diese Paketaktion. Also in den letzten 20 Jahren hat man darüber nie geschrieben. Man erinnert sich daran vielleicht, wenn man dann im Kreis von Freunden sitzt, aber in öffentlicher Meinung ist das Thema so gut wie nicht präsent in Polen. Auf der deutschen Seite dagegen erinnert man sich daran sehr gerne, weil man so eine gute Leistung gemacht hat und hat in Polen ganz viel geholfen. Also haben auch die Deutschen sich sicherlich gut gefühlt, als gute Menschen dann zu agieren. Und es ist natürlich ja selbstverständlich, dass die Polen, die damals nicht besonders gute Verhältnisse lebten und an diese Hilfe sozusagen angewiesen waren, die waren nicht so ganz begeistert mit dieser Hilfe und wollen sich vielleicht nicht ganz daran erinnern, wie schlimm damals es war.
Dr. Dominik Pieck, Historiker, Kulturwissenschaftler, Autor des Buches Über den eisernen Vorhang hinweg. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und das war es schon für heute. Am Mikrofon war Joachim Czecierski. Machen Sie es gut. Do usłyszenia.